Friede sei mit euch und Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, von Gott dem Vater und dem Heiligen Geist. Amen. Was uns zur Predigt heute vorgegeben ist, ihr habt es schon mit dem Wochenspruch gehört, ist ein Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief im ersten Kapitel. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Liebe Neugierige, in unserem Kirchenjahreskalender steht für die Zeit nach Ostern österliche Freudenzeit. Wir befinden uns also mitten in der österlichen Freudenzeit. Wer auch immer diese Definition einmal geprägt hat, er ist zum festen Begriff des kirchlichen Kalenders geworden. Und das ist auch gut so. Darauf kommen wir gleich zurück. Zunächst aber möchte ich euch eine wahre Begebenheit aus meiner zurückliegenden Pfarramtspraxis erzählen. Ich hatte eine Beerdigung zu halten. Für mich war das immer eine sehr wichtige Angelegenheit und auch eine schöne Aufgabe. Ich habe gern Trauerfeiern gehalten, weil man Menschen in ganz besonders schwierigen Ausnahmesituationen nahe sein kann. Also für die Trauerfeier, die ich zu halten habe, nahm ich mir die Agenda zur Hand. In den verfassten Kirchen gibt es für die Gottesdienstabläufe eine Agenda. Heißt heute Gottesdienstbuch. Ich will für den Ablauf einer Trauerfeier und dessen, was ich jetzt erzählen will, kurz zu dem Verständnis einer Agenda einen kleinen Exkurs einlegen. In den katholischen und in den orthodoxen Kirchen sind die Agenden Prachtbände. Manchmal sieht man das im Fernsehen, wenn katholische Gottesdienste sind, mit welch einer Hingabe diese Gottesdienstbücher hin und her getragen werden und bereit gemacht werden für die Lesung oder den Dienst am Altar. Die darin enthaltenen Gottesdienstordnungen gehen schon auf die frühe Kirche zurück. Die Reformatoren haben ihnen dann ihre spezielle Prägung gegeben, also Luther für die Protestanten, Zwingli und Calvin für die Reformierten. Und die haben deshalb auch bis heute unterschiedliche Gottesdienstordnungen. Gegen 1820 beabsichtigte König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen, eine liturgische Union zwischen den lutherischen und den Reformierten zu schaffen. Er sagte, was sollen in meinem Land unterschiedliche Gottesdienstordnungen, auch wenn sie der Tradition erwachsen sind, weiter bestehen? Lasst uns doch eine gemeinsame Gottesdienstordnung schaffen. Und der König selbst hat die Agenda dazu geschrieben. Und diese unierte Agenda wird heute noch oder bis vor kurzem, bis das evangelische Gottesdienstbuch sozusagen überall in den protestantischen Kirchen in Deutschland eingeführt worden, bestanden. Zurück zu der Trauerfeier mit der Agenda. Bei dieser Trauerfeier waren viele Menschen gekommen. Sie standen vor der Kapelle und ich begann so, wie es in meiner Agenda stand. Mit den Worten: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dieses Wort, was wir heute als Predigttext, als Wochenspruch haben: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nach der Beerdigung kam ein Mann zu mir. Herr Pfarrer, wie können Sie an einem Grab, an dem so viele Menschen um einen lieben Menschen weinen, anfangen mit den Worten Gelobt sei Gott? Etwas betreten versuchte ich zu erklären, dass hier ein Dank an Gott ausgesprochen wird, deshalb, weil er uns Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Ich weiß nicht, ob er es verstanden hat und ob er weiter zugehört hat. Jedenfalls hat er seinen Ärger Luft gemacht. Auch wenn ich das Wort des Apostels Petrus sehr tröstlich und aus meiner Sicht bei einer Beerdigung angemessen halte, habe ich nie wieder eine Beerdigung so begonnen. Aber heute gilt euch dieses Gotteswort, euch, die ihr wisst, was hier in dieser heiligen Halle schon immer verkündigt wird und heute aufs Neue gesagt wird: Gelobt sei Gott. Immer wieder hören wir das, egal welcher Predigttext, egal was das Thema des Gottesdienstes ist, es gehört einfach dazu, zu unserem Leben im Glauben. Gelobt sei Gott. Paulus sagt, denen, die wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, Petrus natürlich, freut euch über diese Zukunft, die er euch verspricht. Seid gewiss, euch, den Wiedergeborenen, gilt diese Zusage. Darüber freut ihr euch. Das ist der erste Punkt für heute. Freut euch, weil ihr an den glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung. Die Rettung, die er schon vorbereitet hat. Nun, freuen kann man sich nicht auf Kommando. Aber wenn man sich mit erfreulichen Dingen befasst, dann kann es schnell passieren, dass die Freude überspringt. Wenn man von freudigen Dingen hört und Menschen sieht, die nur so von Freude sprühen, dann wird man angesteckt. Paulus zum Beispiel schreibt, jetzt wirklich Paulus: Macht meine Freude vollkommen mit derselben Einstellung und Liebe, die euch von ganzem Herzen zusammenbringt, in der ihr von ganzem Herzen zusammensteht. Macht darin meine Freude vollkommen. Das Wort Freude oder Freuen steht in der Bibel insgesamt etwa 380 Mal. Das heißt, etwa auf jeder dritten Seite kommt es vor. In den Ostergeschichten allerdings überwiegt zuerst das Erschrecken, überwiegt die Furcht und der Unglaube. Bei Matthäus lesen wir dann aber auch von der Freude. Und sie gingen eilends vom Grab weg mit Furcht und großer Freude. Auch Lukas schreibt, da sie aber noch nicht glaubten vor Freude. Also wie das sein kann, dass die Freude so groß wird, dass man nicht mal mehr glauben kann, verstehe ich nicht so recht. Aber in anderen Stellen in der Bibel wird das auch wiederholt. In der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir von Paulus und Barnabas. Die waren unterwegs zum Predigen auf der Insel Zypern und riefen dort zur Jesus-Nachfolge auf. Und dort heißt es, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Von Freude erfüllt und Heiligen Geist, wenn man vom Wort Gottes gehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das kennt ihr doch bestimmt. Also bei meiner Bekehrung, das weiß ich noch, da war ich ungefähr 18 Jahre alt, da war eine Freude in mir. Da sind wir, es war auch gerade Ostern, wir hatten eine Osterfreizeit und da war auch die Gelegenheit, Jesus sein Leben zu übergeben und das habe ich mit anderen zusammen getan. Da sind wir raus auf die Straßen von Görlitz und haben alle möglichen Leute angesprochen und gefragt, ob sie denn von Ostern wissen, was das bedeutet und ob sie sich darüber freuen können und haben so manches Kopfschütteln entgegennehmen müssen. Aber es war eine unbändige Freude dabei. Ja, schon jetzt, schon heute, schon hier hat Gott für uns mit dieser Freude noch mehr an guten Gaben vorbereitet. Das Erbe heißt es da, das wundervolle Erbe, und das ist jetzt mein zweiter Punkt, von dem hier die Rede ist, hat Gott für uns aufbewahrt, damit es uns niemand wegnehmen kann. Ein Erbe, und doch brauchen wir nicht bis zu unserem Tod zu warten auf die vielen guten Gaben, die Gott uns gibt. Schon jetzt, schon heute, schon hier hat er so viel bereit. Man merkt es manchmal gar nicht. Wir leben ja längst daraus. Ja, es ist da, obwohl wir es nicht immer realisieren. Dabei könnten wir es jeden Tag aufs Neue realisieren, aber manchmal sind halt andere Dinge, die uns drücken oder es schwer machen, zu glauben. Dass man es manchmal gar nicht merkt, obwohl es da ist, will ich auch noch mal in einer ganz kleinen Geschichte erläutern. Ein Schiff war auf dem Atlantik vor der südamerikanischen Küste unterwegs. Der Mannschaft war das Wasser ausgegangen und sie litten in der wahnsinnigen Hitze fürchterlichen Durst. Da begegneten sie einem anderen Schiff und signalisierten mit ihren Fahnen, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser. Süßwasser brauchen wir. Da unter euch ist doch Wasser, war die Rückrede oder Zeichen, die Rückzeichen. Und wieder gaben sie zurück, doch kein Salzwasser, wir brauchen Trinkwasser. Und sie probierten und natürlich, tatsächlich, unter ihnen war Süßwasser. Sie waren an einer Stelle, wo der Amazonas, der wasserreichste Fluss der Erde überhaupt, in den Ozean mündet und sein Süßwasser so weit ins Meer herausdrückt, dass man dort das Land nicht mehr sehen kann. Also so weit ist es von der Küste entfernt, dass noch Süßwasser aus dem Amazonas hereingedrückt wird in den großen Ozean. Die durstige Mannschaft staunte. Sie hatten Süßwasser in Hülle und Fülle und haben es gar nicht gemerkt. Habt ihr, ihr Lieben, gemerkt, oder wieder gemerkt, oder vielleicht sogar erstmalig wahrgenommen, dass Ostern der Beginn einer gewaltigen Wirklichkeit ist. So gewaltig, dass die ganze Welt dereinst davon ausgefüllt werden wird und dass schon heute hier und da bei uns diese gewaltige Kraft Gottes sichtbar werden kann. Das Hineinkommen in diese Wirklichkeit ist so revolutionär, dass Petrus es mit dem stärksten Ausdruck belegt, das ist mein dritter Punkt, Wiedergeburt. Er hat uns wiedergeboren, sagt Petrus. Und wenn wir fragen, was am christlichen Glauben das Wichtigste ist, wenn wir Petrus fragen würden, würde er bestimmt sagen, ja, die Wiedergeburt. Ein starkes Bild. Eine definitive Tatsache. Du weißt doch, wer deine Mutter ist. Ja, die allermeisten wissen es. Und wer dein Vater ist. Auch das wissen die meisten. Dass du geboren bist, weißt du deshalb, weil du deine Mutter und deinen Vater kennst. Dass du geschaffen, geboren wurdest, das ist eine Tatsache. Du weißt, Jahr, Tag und vielleicht sogar die Stunde, wann du geboren bist. Du hast es miterlebt, aber es musste dir gesagt werden, dass du oder wann du geboren bist und dass das eine große Freude für Mutter und Vater war. Dass du aber eine zweite, eine neue Geburt brauchst, das ist das andere. Jesus sagt das dem fragenden Theologen Nikodemus und damit auch uns. Du musst von Neuem geboren werden. Willst du das Reich Gottes sehen? Willst du in den Himmel kommen? Die meisten von euch, denke ich, haben das längst irgendwann einmal festgemacht. Haben irgendwann längst einmal begriffen, dass man diese Wiedergeburt braucht und haben sie ergriffen. Deswegen wissen viele es auch und manche haben es sich vorne oder hinten in die Bibel geschrieben, um sich an diesen Tag der Lebenswende immer wieder zu erinnern. Wer wiedergeboren ist, weiß das. Wer wiedergeboren ist, ist ein Gotteskind, und weiß das ganz sicher. Du weißt aber auch, dass du das niemals selber bewirken kannst, dass du selber letztlich nichts dazu tun kannst, als Ja zu sagen. Ja, ich will. Dazu sind wir wiedergeboren, wie Petrus schreibt. Da hat sich Gott aus Liebe über dich und mich verlorenen Menschen erbarmt und dir und mir eine zweite Chance gegeben. Wir sind also noch einmal geboren worden und können uns damit sicher sein, das ewige Erbe antreten zu können, ja, antreten zu werden. Da gibt es keinen Erbstreit wie in unserer Welt und traurigerweise in vielen Familien, die dadurch zerstört werden und Verwandte werden hart. Nein, die lebendige Hoffnung, von der Petrus spricht, zu der wir wiedergeboren sind, kommt aus einer ganz anderen Denkweise, aus einer ganz anderen Dimension. Dazu gehört der Blick nach oben, zum Vater im Himmel, der Blick nach vorn, Richtung Zukunft, die er gibt. Lebendig aber wird die Hoffnung erst dann, wenn ihr Schwerpunkt nicht im Jetzt und hier liegt, nicht auf dieser Erde. Petrus macht klar, das unvergängliche und unbefleckte und unverwelkliche Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für uns, das steht uns bereit und dennoch sind wir hier schon dazu bestimmt, diese Erben zu sein. Freuen wir uns denn gelegentlich darauf? Und damit schließt sich der Kreis wieder. Freuen wir uns über den Auferstandenen? Freuen wir uns, dass er uns mit seiner Auferstehung Rettung gebracht hat? Freuen wir uns über unsere Rettung, Errettung? Jubeln und tanzen wir, so wie wir das vorhin gesehen haben hier, vor Begeisterung? Erinnert ihr euch an eure Bekehrung, so wie ich vorhin mich erinnerte? War da nicht auch so eine unbändige Freude da? War da nicht etwas Neues da, was uns Schwung gegeben hat? Wo ist diese Freude geblieben? Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten die lebendige Hoffnung geschenkt. Amen.